Dankeschön. Ja, erstmal herzlich willkommen. Das ist der zweite Vortrag am frühen Sonntagmorgen. Ist mir vollkommen klar, dass vielleicht noch gestern einige Leute, die fast verhungert wären, sich dem flüssigen Nahrung zugewendet haben. Vielleicht nicht so 100% auf dem Dampfer sind. Das kriegen wir alles im Verputz. Nein, erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid. Ganz kurz, worüber werden wir heute Morgen reden? Ich werde mal ganz kurz einen Überblick darüber geben, wie ich so die Hochschulwelt sehe im Rahmen einer Einführungsstrich-Bestandsaufnahme, dann werde ich mal die böse Praxis beleuchten, nämlich wie denn so die Anforderungen da draußen aussehen. Sehr viele von den Leuten, die an Hochschulen studieren, wollen ja nicht unbedingt an der Hochschule bleiben, sondern tatsächlich hinter die Industrie gehen und mit dem dort erworbenen Wissen, nämlich das an der Hochschule erworbene Wissen, Geld verdienen. Deswegen da nochmal ganz kurze Bestandaufnahme. Hintergrund, ich habe 30 Jahre primär in der Wirtschaft hinter mir. Ja, Frage? Schon? Während der Übersicht? Ja. Ja, der ist jetzt aber hier nicht Topic, sorry. Also wirklich hier nur Hochschulbereich. Ja klar, logisch, aber der Einwand war Dankeschön, der Einwand war, es gibt natürlich auch den öffentlichen Bereich im Sinne von Verwaltung, Behörden etc. pp., die hätte ich jetzt einfach mal als Firma eingeklammert. Klar, wenn ich Wirtschaft meine, meine ich eigentlich die ganzen Sachen außerhalb des Hochschulbetriebs. Aber der Einwand ist berechtigt, im Sinne von, wir verdienen mit Software Geld. Wir sind dann nicht im Hochschulbereich tätig, das meine ich damit. Also außerhalb der Hochschule, so. Und dann vielleicht noch als Einstieg in die Diskussion, was denn so die Zukunft in petto hält in diesem Umfeld. So, aber wer sitzt hier überhaupt vor euch? Mein Name ist Dr. Christoph Zimmermann. Ich habe vor langen Jahren mal über Betriebssysteme promoviert. Damals ging es, und das war Mitte der 90er Jahre, darum, wie man Betriebssysteme so bauen kann, dass Applikationen diese zur Laufzeit ändern können oder das Verhalten von diesem Betrieb zur Laufzeit ändern können. Ein gewisser James Gosling muss sich das ziemlich genau durchgelesen haben, weil einige Sachen, insbesondere die Flexion API der Java Version 1.5, ist nie so weit von den Dissertationsthemen entfernt. Leider habe ich die IPs nie patentieren lassen, andernfalls wäre das jetzt eine Jitsi-Session von meiner Südseeinsel, privater Natur, powered by Oracle. Nie passiert, egal, ich sitze hier. Und jetzt machen wir weiter. Im Rahmen der Promotion ist mir da ein Betriebssystem namens Linux über den Weg gelaufen. Wie gesagt, Mitte der 90er Jahre. Die Kernel-Version ist 0.95. Wir sind momentan bei 6.12, glaube ich, ist Debian Trixie. Oder 6.16 sogar. Ich habe diese Woche erstmal einen Blick drauf geworfen. Also das heißt, wir reden hier über 30 Jahre knapp irgendwie so im Dreh rum. Damals haben wir Linux benutzt, um diesen Kern, diesen experimentellen Betriebssystemkern zu bauen, aber auch zu testen. Und genau seitdem benutze ich Linux in mehr oder weniger umfangreichen Projekten, privat und so weiter und so fort. Das wäre dann auch, ich sag mal, der nächste Punkt dann direkt, die Frankfurter Linux User Group. Da bin ich dann helfend im Umfeld unterwegs. Das heißt, ich koche Kaffee, ich gucke, dass die Meetingräume sauber sind, was man halt so macht als Tech-Support. Ich bin Podcaster. Das heißt, wenn ihr abends nicht einschlafen könnt, es ist 12 Uhr, die Nachbarn haben gerade aufgehört mit dem Stepptanz über euch, aber ihr könnt trotzdem nicht schlafen. Linux In-Laws ist der Podcast, den ihr hören wollt. Martin und ich haben das Ganze 5,5 Jahre jetzt am Start und die Idee hinter diesem Podcast, ohne da jetzt zu viel Werbung zu machen, ist, wir haben Gäste, wir stellen Projekte vor, sowas wie die FSFE, sowas wie die EFF, aber auch sowas wie Bradley Kuhn und Karen Sandler, also sowas wie Software Freedom Conservancy, aber auch sowas wie eher technische Sachen. Wir hatten den Core-Dev von Pipewire 14 Tage vor Fedora gesagt, das ist unsere neue unser neues Audio-Subsystem am Start in dem Podcast. Wie gesagt, wenn ihr einfach mal reinhören könnt, vielleicht interessiert es ja doch, weiß ich nicht. Andere Hobbys, ich bin Privatdozent, deswegen jetzt auch die Folien gleich. Ich beschäftige mich intensiv mit dem sogenannten Software Development Lifecycle, allem, was damit zu tun hat. Also wie man Software designt, entwickelt, baut, testet und so weiter und so fort. Ich habe mich jahrelang im Bereich IT-Sicherheit und anderer schwarzer Kunst umhergetrieben. Cloud sind bei mir relativ weit oben, was Interesse angeht, deswegen auch andere Leute Computer und ich mache natürlich immer noch ein Grüttelmaß an Beratung. Das ist so der Christoph, der vor euch sitzt. So, einfach mal ein Überblick. Und wenn man denn Informatik studieren möchte oder andere Sachen, dann hat man in Deutschland drei Möglichkeiten, primär drei Möglichkeiten, dies zu tun. Nämlich, es gibt sowas wie Berufsakademien, das heißt eine Kombination aus einer betrieblichen Ausbildung und einem Studium. Das heißt, man fängt irgendwo an, man hat einen ganz normalen, Trisch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Arbeitsvertrag und die Hälfte der Zeit... Trisch ist der Experte auf diesem Feld, also das ist meine SME. Wenn ich hier Blödsinn erzähle, wird sie mich hoffentlich korrigieren. Genau. So, das heißt, man fängt irgendwo an, man hat einen Arbeitsvertrag, aber die Hälfte der Zeit verbringt man eben nicht im Betrieb, sondern geht an eine Hochschule. Meistens damals noch, wie ich studiert habe, eine sogenannte Berufsakademie, aber heutzutage auch gerne mal, sofern es sie noch gibt, FHs, also Fachhochschulen, oder auch mehr und mehr Universities of Applied Sciences, wie sie jetzt so schön heißen, nach dem Rebranding. Der Punkt ist hier, und das habe ich, das, also ich lehre an der UAS Frankfurt, also an der University of Applied Sciences Frankfurt, ganz wichtig, wenn ihr da reingeht, niemals, 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 niemals FH Frankfurt sagen. Ihr werdet sofort dumm angeguckt, geköpft, gefehlteilt, gezählt, gefedert. Das, also wenn da UAS draufsteht, heißt das auch UAS, ganz wichtig. Nee, also wirklich. So, aber der Punkt ist, damals, ich habe angefangen an der FH zu studieren und ich merke es auch noch im UAS-Modulplan, das Ganze ist sehr praxisbezogen. Ich sag mal die ganzen theoretischen Geschichten, so was sind Automaten, ja, das macht man, ist aber nicht unbedingt so Fokus des Studiums. Und analog dazu hat man Fachhochschulen oder auch Universities of Applied Sciences genannt, die allerdings im Gegensatz zu den Berufsakademien keinen Berufsbezug haben. Während man in den Berufsakademien die Hälfte der Zeit tatsächlich im Betrieb verbringt, ist bei den Fachhochschulen der Fokus auf das Studium. Es ist aber immer noch anwendungsorientiert. Ich sehe es, wie gesagt, an der UAS Frankfurt, da beschäftigt man, glaube ich, ein Semester mit theoretischer Informatik. Der Modulplan redet von, ich sag mal, Automaten, so ein bisschen Compilerbautheorie und mal, ich glaube, ein winziges Krümelchen Komplexitätstheorie ist drin. Aber das war's doch wirklich. Ein Semester, das war's. Ob das so zielführend ist, sagen wir dahingestellt, weil theoretische Informatik ja doch wichtige Sachen vermittelt im Hinblick auf Laufzeit von Algorithmen, warum einige besser und andere, wenn sie schlechter sind und so weiter und so fort, aber egal. Was ebenfalls relativ neu ist, man kann an FHs oder UASs mittlerweile auch promovieren. War zu meiner Zeit nicht möglich, ich musste tatsächlich die Ochsentour machen, FH-Studium, Aufbaustudium, Uni und danach Promotion. Ist heute ein bisschen anders. Ob Sinn macht, sei mal dahingestellt, können wir gleich mal gerne in die Diskussion einsteigen. Aber das geht durchaus, was eben damals nicht ging. Und zum guten Schluss gibt's noch die Universitäten. Da vollständiges Promotionsrecht hat sich in den letzten 30, 40, 50, 60 Jahren nicht groß geändert, was die Informatik angeht. Und ich habe es wirklich gemerkt, Unterschied Fulda, wo ich damals an die FH gegangen bin, und Bonn, wo ich meine Aufstellung gemacht habe für die Promotion, sehr, sehr viel Theorie. Was in Fulda damals, analog zu UAS in Frankfurt, maximal ein Semester war, war da, ich glaube, eine Prüfungsleistung in Bonn mit, glaube ich, zwei oder drei Semestern Minimum. Theoretische Informatik stand da relativ oben auf der Liste. Man hat es auch an den Promotionsthemen gesehen, die durchaus mal sehr theoretisch waren. Und analog zu anderen Universitäten gab man sich damals schon den Anspruch, so ein bisschen, ich sag mal, schon die Theorie auszubilden in Bonn und anderswo. Und analog zu, ich sag mal, den anderen Hochschulen, man kann da mittlerweile ganz normal seinen Bachelor machen, man kann da seinen Master machen, man kann da natürlich auch dann promovieren. Und ich sag mal, wenn es noch heute gewünscht wird, was aber in der Informatik weniger und weniger der Fall ist, das ist das auf jeden Fall, was ich da in dem Umfeld so sehe, ist, man kann sie auch an der Universität habilitieren. Das geht übrigens nur an Universitäten. Das geht eben nicht an Fachhochschulen oder Universities of Applied Sciences. Das ist das Refugium der Universitäten. Ich habe es bis jetzt sehr selten gesehen, dass sich Informatiker überhaupt habilitiert haben. Wenn dann doch, dann war es meistens so, man schreibt, ich sag mal, die letzten 20, 30, 40 Papers zusammen. Aber im Gegensatz zur Promotion heißt das jetzt nicht, man sucht sich auf seinem Spielplatz irgendwas Neues, nimmt es auseinander und baut es wieder zusammen. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich angefangen habe zu programmieren, war die Losung, man will tatsächlich sein Spiel, seine Spielwiese irgendwie voranbringen. Das heißt, man macht Sachen, die eigentlich vorher noch nicht gemacht wurden. Deswegen auch diese reflexionsbasierte Geschichte bei den Betriebssystemen. Während Habilitierung doch eher, ich sag mal, eine Zusammenschreibung von Forschungsergebnissen, von bereits erforschten Be Ergebnissen ist. Das hat sich, glaube ich, jetzt in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren nicht so groß geändert. So, gibt es hierzu Fragen, bevor ich weitermache? Nicht. Gut. Dann gucken wir uns doch einfach mal an, was so vor den Hochschulen passiert. Ich kenne ein paar Leute, die haben Kinder, die haben Informatik in der Schule und was die da machen, ist nicht dolle. Um es mal vorsichtig zu formulieren, ich kenne wenig Schulen, wo tatsächlich in Sekundarstufe 2 auch tatsächlich promiert wird. Meistens ist es dann doch, wir lernen Word, wir lernen PowerPoint, wir lernen Excel. Wenn wir Glück haben, lernen wir vielleicht noch ein bisschen sowas wie Visual Basic for Applications. Ich kenne wenige Schulen, wo sowas wie Python oder so oder R gelehrt wird oder überhaupt mal hingeguckt wird, was ist denn überhaupt Informatik, was ist ein Algorithmus, warum gibt es eventuell unterschiedliche Laufzeiten bei Algorithmen und so weiter und so fort. Bisschen traurig. Und bei den Hochschulen und dann gleich mehr, was ich sag mal andere Hochschulen angeht, in der Diskussion. Ich gucke mir einfach mal die UAS an, sehr, sehr viel proprietäre Technologien. Also bestes Beispiel, fängt bei der Infrastruktur an, wie ich da angefangen habe, das war 2024, 2023. Wir hatten Roundcube, wir hatten Postfix als Mailsystem, alles gut, lief wunderbar, ganz hervorragend. Dann kam wahrscheinlich der Microsoft-Vertrieb vorbei, hat einen exzellenten Job gemacht, was Vertrieb angeht. Seitdem tickt da eine sehr große Office 365-Installation. Der Exchange-Server ist in der Cloud und man benutzt tatsächlich Outlook Web Access oder Outlook auf dem Desktop, sofern man Microsoft Windows benutzt im Desktop-Umfeld. Interessanterweise wurde die UAS, ich meine, ich habe jetzt ja kein Geheimnis, da kann man in der Presse nachlesen, 14 Tage später durch einen Zero-Day gehackt, der anscheinend auf eine Outlook-Lücke zurückzuführen war, was die UAS Frankfurt dann mal eben so 2 bis 3 Monate außer Gefecht gesetzt hat. Und zwar flächig. Nicht nur die Desktops, auch die Backends. Einfach so mal jetzt in den Raum reingeschmissen. So. Wenn man sich mal die Ausbildung anguckt, sieht es ähnlich komisch aus. Mal komisch meine Wortwahl. Ich gucke mal an, was an der US und ich habe mir auch mal die Goethe angeguckt und habe andere Hochschulen angeguckt. Die Pointer sind hinten in den Folien, auf der letzten Folie. Es wird primär Oracle gemacht, weil es gibt ja noch sowas wie MariaDB oder Postgres im Open-Source-Umfeld. Nein, die Praktika sind PSQL. Also für diejenigen, die wissen, PSQL ist der Oracle-eigene SQL-Dialekt. Jeder Datenbank hat so ein bisschen so andere SQL-Geschichten, Feinheiten, weil SQL ist ja eigentlich doch eher ein Standard, aber jeder Hersteller macht da so ein Trocht, so ein bisschen so ein eigenes Süppchen. Aber wie gesagt, bei der US ganz besonders PSQL. Und ja, es wird mal erwähnt, dass es sowas wie MariaDB oder MySQL oder Postgres gibt, aber die Praktika sind doch primär so Oracle-bezogen. Es geht weiter bei den Programmiersprachen. Es wird ein bisschen besser an der US. Mittlerweile hat man auch Python und Rust entdeckt als Open-Source-Programmiersprachen. Und jetzt kann man sich darüber trefflich streiten, ob Java eine Open-Source-Programmiersprache ist. Genau genommen, wenn man genauer hinguckt, es gibt ja einen so einen Community-Prozess, den aber Oracle kontrolliert. Im Gegensatz zu Python oder auch Rust, wo Foundations am Start sind und wo eine Community eigentlich bestimmt, wo die Reise hingeht. Und selbst bei den Spezialgebieten, ich habe mir jetzt einfach mal so eine, die machen da was, wie heißt das Modul? Ich hatte es nochmal am Schirm. Informatik in Multimedia-Anwendung, irgendwie sowas ähnliches, keine Ahnung. Und da müssen die Studenten dann auch mal sowas wie ein Filmchen erstellen, schneiden und so. Und die machen es tatsächlich mit Unity 3D, was ein proprietäres Produkt ist, im Gegensatz zu Godot, was eine ziemlich gute Rendering-Engine ist, oder Blender, was in dieselbe Richtung geht. Und das ist ein bisschen schade, weil da werden die Leute eigentlich, ich sag mal, auf Standards getrimmt, wenn man Unity 3D als solchen bezeichnen kann, die ja in Nischen eingesetzt werden, aber wenn man sich mal anguckt, wie dann so Pixar und andere Leute mittlerweile Filme erstellen, ja, die haben sehr viel eigene Software am Start, aber die Foundations immer sind meistens Open Source Frameworks, sowas wie Godot und Blender. So passiert das nämlich. Ja, und das ist halt ein bisschen traurig, weil zum einen bildet man da eigentlich so ein bisschen am Markt vorbei aus, um es mal so zu formulieren. Weil wenn man nicht das Glück hat, dann ein typisches Beispiel in eine Agentur zu kommen, die Unity benutzt, sondern die Godot und Blender benutzt, darf man gerade mal nicht unbedingt von vorne anfangen. Aber man könnte doch ein wenig mehr aus der Hochschule mitgenommen haben. So, jetzt gucken wir mal an, was da draußen so gefordert wird. Und wenn ich sage draußen, meine ich alles außerhalb des Hochschulbereiches. Gucken wir uns einfach mal andere Leute's Computer an. Ungefähr 90-95% der Workloads, die in Clouds laufen, sind Linux-basiert. Ob das nur VMs sind, ob das nur Container sind, und da ist Kubernetes, glaube ich, ganz oben auf der Liste, deswegen auch K8S, die Userlands sind Ubuntu, was ich sag mal, schon fast ein Quasi-Standard im Container-Umfeld ist, sowas wie RHEL, ne, draußen und so, oder auch CentOS, sowas wie Debian, sehr gerne im Server-Umfeld benutzt und so weiter und so fort. Nein, es sind keine Windows-Deployments, die da laufen. Ich habe selbst bei einem Hyperscaler vor langen Jahren gearbeitet. Die Tendenz der Windows-Deployments kannte eine Richtung. So, es wird bei der Programmierung nicht besser. Oder nicht schlechter. Also, Chiobe sagt jedem was. The importance of being earnest. Wer kennt denn den Stack Overflow? Wie kennt ihr den Stack Overflow über die Survey, Umfrage, was Programmiersprachen angeht? Also, beide machen, also, The importance of being earnest macht einmal im Jahr eine Umfrage, welche denn so die populärsten Programmiersprachen sind. Es gibt ein Analogon im Stack Overflow Umfeld. Und die Zahlen stammen jeweils aus Juni 2025 und vom letzten Jahr. Bei Chiobe hat 15 der am populärsten Programmiersprachen, der 20 populärsten Programmiersprachen als Open Source Programmiersprachen identifiziert. Sowas wie Python, sowas wie Rust, sowas wie R und so weiter und so fort. Also Programmiersprachen, die durchaus einen Community-Bezug haben, was so die Technologieentwicklung angeht. Bei Stack Overflow wird's ähnlich, ich sag mal, interessant. Hier sind's dann 25 von 29 Programmiersprachen. Die proprietären Geschichten sind typisches Beispiel, sowas wie F-Sharp, C-Sharp oder generell CLI-basierte Geschichten, die halt im größten Teil immer noch von Microsoft dominiert werden, im Sinne von, die Firma sagt da, wo es lang geht. Wie es mit den Features aussieht, wie es generell mit der Sprachausrichtung aussieht und so weiter und so fort. So. Und wenn man sich mal so das Drumherum anguckt, typisches Beispiel Software Engineering, wer testet automatisiert? Einer, zwei, drei, vier. Sonarcube, schon mal von gehört? Sonarcube, statischer Codenanalyzer, ne? Die meisten, es ist eine Open Core Company, aber die meisten Plugins sind entweder frei verfügbar. Also Sonarcube, man kippt Quellcode rein und dann macht das irgendwas damit und dann kommt dann so eine Liste raus, was man an der Software besser machen könnte. Im Sinne von, wie, das könnten Bugs sein, das ist definitiv ein Smell und so weiter und so fort. Das ist ein sehr beliebtes Tool im Bereich statischer Codeanalyse, noch bevor man anfängt, ein Bild anzuschieben. Und Sonarcube ist nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen Open-Source-Tools in diesem Umfeld. Es geht los beim Testen, also Quality Assurance. Wenn man sich mal anguckt, sowas wie Jenkins und so, also typische CI/CD-Tools, alles Open-Source. Und Dokumentation, da brauche ich nichts zu sagen, auch jenseits von LaTeX oder TeX, das sind alles Open-Source-Systeme. Und und das sind halt so die Systeme da draußen. Ich sag mal, vielleicht im Desktop-Umfeld das ja doch primär in großen Firmen oder in großen Organisationen doch mehr von Microsoft beherrscht wird, in Anführungsstrichen. Ausnahmen wie, ich sag mal, Linux und andere bestätigen leider diese Regel. Aber da hat man dann tatsächlich dieses Desktop-Umfeld am Start. Aber auch hier fangen ja mehr und mehr Organisationen auf quelloffene Software umzusteigen. Typisch Beispiel Frankreich, LibreOffice oder Schleswig-Holstein analog. Auch hier ist ganz klar der Trend erkennbar, weg von Microsoft, nicht nur im Hinblick auf Trump und wie sie alle heißen, im Sinne von, wir lösen uns ein bisschen von diesem amerikanischen Technologiemonopol, um es mal so zu formulieren. Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? Bevor ich zur nächsten Folie, ja. Trish? Ja. Also die Frage war, ja? Die Frage war, Linux war vielleicht nicht so der Kracher, weil die sind dann ja nicht nur aufgrund der Ernst & Young, glaube ich, Studie dann wieder umgeschwenkt. Die Frage war, gibt es ein Vorzeigeprojekt, was vom Betriebssystem aus Richtung Desktop vollständig von proprietären auf offene Technologien umgestellt hat? Mir fallen eigentlich hier nur, ich sag mal, Trends ein, wo man langsam anfängt, das Ganze vollständig umzustellen, hat einen Grund meines Erachtens. In Frankreich, glaube ich, ist da das beste Beispiel. Man kann es versuchen, Haruk zu machen. Also München hat sich ja wie viele Jahre Zeit gelassen? 15 oder 12 oder sowas? Bevor dann die Sache krachend vor die Wand gefahren ist, um es mal so zu formulieren. Frankreich macht das ein bisschen intelligenter. Die haben eine schrittweise Migration am Start. Ich würde sagen, pass mal auf. Okay, wir haben verstanden, die Desktops in der Verwaltung laufen auf Open Source, laufen auf Windows, aber wir fangen an, gezielt Komponenten von proprietär nach Open Source zu migrieren. Und man fängt logischerweise mit den Office-Systemen an. Deswegen auch LibreOffice. Aber mir fällt jetzt Stand der Pedis, also kein Beispiel ein, die komplett bereits umgestellt haben, von Betriebssystem bis hin zu irgendwelchen Datenbanken, Backoffice-Systeme und so weiter und so fort. Aber vielleicht kennt ja jemand so ein Beispiel. Am besten mit Mikro, weil für die Nachwelt und so. Desktop kenne ich. Da ist kein Monitor drauf.
Desktops kenne ich kein Beispiel. Ich kenne das tatsächlich aus meiner eigenen beruflichen Praxis im Backend. Sprich, die Sachbearbeiter haben weiterhin ihr gewohntes Windows, haben leider auch weiterhin ihr gewohntes Office, falls man den Fachbereich nicht zumuten kann, sich auf OpenOffice auf LibreOffice umzugewöhnen. Aber die Fachanwendung ist halt irgendein Elektron verbrochen worden und im Backend läuft das aber nahezu komplett auf Linux-Servern, bis auf die Komponente, die für das Rendering des Office-Scheiß zuständig ist, weil die muss logischerweise unter Windows laufen. Und ich glaube, dieser Diskussion um Desktop, Linux-Desktop geht da ein bisschen dran vorbei, weil meine Einschätzung ist, es braucht einfach ein Commitment von oben. Wenn es wie in Schleswig-Holstein und Frankreich ein Commitment gibt, wir möchten das und es uns ist uns scheißegal, dass ihr eigentlich euch nicht umgewöhnen könnt, dann funktioniert das. Wenn hingegen sogar die Geschäftsführung sagt, ja, Office 365 ist total praktisch, dann kann ich nämlich unterwegs, wenn ich zu irgendeinem meiner Geschäftstermine fahre, weiter arbeiten. Ja klar, dann wird die entsprechende Behörde oder das entsprechende Ministerium oder die EU-Kommission jetzt auch nicht sagen, ja, dann müssen wir aber, sondern stattdessen ist ja die EU-Kommission dabei, Gerichtsurteile kreativ zu umgehen, damit sie ihr Office nicht umgehen können. Das war nach allem, was ich weiß, auch in München das Problem. Die hatten bis zuletzt noch irgendwelche Fachanwendungen, die sie nicht etwa auf muss unter Linux lauffähig sein, haben neu schreiben lassen, sondern irgendwelchen Windows Terminal Servern liefen und dadurch total überraschenderweise ist dann gar keine Kostensenkung durch die Migration gab. Wer hätte es auch ahnen können?
Das ist wohl wahr. Das sehe ich ziemlich ähnlich. Der Punkt ist, wenn die Lösung nicht von ganz oben kommt, weil im Allgemeinen sind Firmen, aber auch öffentliche Verwaltung etc. pp. Keine basisdemokratischen Veranstaltungen. Das heißt, wenn die Lösung nicht von ganz oben kommt, völlig d'accord, dann wird es eher schwierig. Trish, dankeschön. Ja, bitteschön. Nee, also für die Nachwelt und so, danke.
Gut, noch eine Anmerkung dazu. Wenn man solche Dinge umstellen will, und ich bin seit etwa 5 Jahren hier, ich komme aus St. Augustin, also ich wohne hier in der Nähe und habe hier angefangen zu mappen auf OpenStreetMap und mich auch mal jetzt vor kurzem mit dieser C-Alternative dort beschäftigt. Man muss irgendwo online etwas finden, wo man möglichst schnell die Basis kriegt, da reinzukommen. Wenn ich das nicht habe, dass ich den Einstieg finde, und ich stelle momentan privat meine Rechner ein bisschen auf Mint um oder Mint um, je nachdem, in welchem Sprachraum man sich bewegt. Wenn man nichts findet und nichts Vernünftiges findet und das, was man unter Microsoft gewohnt bin und ich muss nun mal dienstlich mit Microsoft arbeiten, dann hat man ein Problem.
Ja, keiner sagt, dass der Weg nicht wirklich steinig sein kann. Und das ist die Frage, wie die Lernkurve aussieht. Gebe ich dir vollkommen recht, aber also die Frage war, also die Anmerkung war Lernkurve und so. Aber der Punkt ist, wenn du dir alle mal die Desktops anguckst, ganz kurz frisch, wenn du dir alle mal die Evolution der Desktops anguckst, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals noch angefangen, einen X-Server manuell zu konfigurieren, so mit Ablenkzeiten und so weiter und so fort. Heute Mint, Debian Edition oder auch Ubuntu, du schiebst den Stick rein, du bootest den Rechner vom Stick, und dann hast du im Prinzip einen Installer, der dich wirklich an die Hand nimmt. Ich habe selbst noch bei ein paar Leuten probiert. Wenn ich sage wir, meine ich damit der kleine C in Frankfurt, also der Frankfurter CCC. Und die Look planen am 30. August im Hinblick auf die Win 10, ich sag mal, End-of-Life-Geschichte, einen sogenannten Linux Information Day. Und genau da werden wir den Windows-Benutzer einfach mal zeigen, wie einfach ein Linux-Umstieg ist. Klar, der Teufel liegt irgendwo im Detail, weil irgendwas wird wahrscheinlich auf Linux nicht so gut funktionieren wie auf Windows. Aber das ist halt die Lernkurve. Aber vielleicht können wir die Diskussion danach verlagern, weil dann kann ich einfach mal mit den Folien weitermachen.
Wow. Ein Beispiel. Ich habe für OpenStreetMap auf Access-Basis etwas programmiert. Und habe gesagt, ich probiere das mal mit LibreOffice. Und das fängt im Basic dabei an, dass wenn ich einen Stoppbefehl mache, das Programm dann abbricht.
Technische Diskussion einfach an Schluss fragen, weil ich glaube, nicht jeder ist mit diesem Use Case irgendwie unterwegs. Deswegen machen wir danach. Dankeschön. So, jetzt sind wir aber auch schon bei den Thesen und dann können wir wirklich in die Diskussion mal einsteigen. Wenn wir uns mal angucken, wie es momentan so da draußen aussieht. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so standepedes eingefallen sind. Und die Frage ist natürlich, wie werden sich diese Trends auf die Hochschulausbildung auswirken, beziehungsweise sind sie schon dabei? Typisches Beispiel. Mehr und mehr sind AIs beziehungsweise Large Language Models dabei, Programmierer abzulösen. Microsoft hat vor 6-8 Wochen wie viele Leute entlassen? 4.000? Irgendwie sowas. Also ein Grüttelmaß der Workforce. Unter anderem unter der Losung, wir brauchen nicht mehr diese Programmierer, sondern das werden zukünftig primär LLMs machen. Halte ich für gewagtes Ansinnen, weil ich habe selbst mal, das war vorige Woche? Nee, Anfang dieser Woche mal einen Server umgestellt von Bookworm auf Trixie. Ja, der Teufel liegt natürlich im Detail, das heißt, ich habe einfach mal an den Sources .list rekonfiguriert, also was man halt so macht, wenn man damit upgraden will. Und dann habe ich einfach mal so aus Spaß die Sachen, die dann in den Logs auftauchten, wo Sachen eben nicht mehr liefen, einfach mal Perplexity, ChatGPT und Gemini vorgesetzt und habe einfach mal geguckt, was denn so diese LLMs damit gemacht haben. Das waren zum Teil Programmiergeschichten, wo typisches Beispiel ein paar APIs irgendwie anders waren als unter Bookworm auf der Trixie-Basis, aber auch so typische Systemadministrationsgeschichten. Das Ergebnis war nicht berauschend. Die meisten halluzinierten erstmal in die völlig falsche Richtung. Dann musste man sie so ein bisschen schubsen. Und dann ging es irgendwann mal. Ich habe irgendwann mal in der Firma benutzen relativ viel Databricks. Wenn jemanden das nicht sagt, Databricks ist eine Data Lake Applikation, cloudbasiert, die primär mit sogenannten Python Notebooks läuft. Also in diesen Python Notebooks ist halt die Business Logik untergebracht, die sich dann um diese Data Lake Aspekte kümmert. Nächstes Beispiel: Wir hatten eine Standalone Python Applikation, die in diese Notebooks integriert werden sollte. Die Laufzeitumgebung in diesen Notebooks ist ein bisschen anders als diese Standalone Python Geschichte. Und habe ich einfach mal, das war glaube ich Claude oder Copilot, mit diesem Claude Backend mal drauf angesetzt und dann wurde es richtig gruselig. Ich habe dann irgendwann nach einer Stunde aufgegeben, mit dem LLM zu kämpfen, habe es dann nie selbst gemacht, weil was da zusammen halluziniert wurde, das war nicht mehr schön. Das Prompt Engineering war schon okay, im Sinne von, pass mal auf, hier ist der Code, das funktioniert so und so standalone und wir wollen es nach PySpark, diese Version, auf Databricks migrieren. Folgende, ich sag mal, Module müssen eingebunden werden und so weiter und so fort, mit Versionsangabe, und es wurden die falschen APIs benutzt, die APIs wurden, sofern sie richtig benutzt wurden, mit den falschen Parametern bestückt und so weiter und so fort. Selbst wenn man da gesagt hat, pass mal auf, da ist ein Fehler, wurde immer noch fröhlich weiter halluziniert. Also, dass da mittelfristig ein guter Programmierer durch eine LLM ersetzt wird, und ich rede jetzt nicht von Leuten, die gerade, ich sag mal, frisch von der Hochschule kommen, vielleicht ein Jahr Programmiererfahrung haben, sondern ich rede ganz einfach von Mid-Senior-Level aufwärts. Die Leute, die haben 5 bis 6 Jahre irgendwie Architektur gemacht, programmiert, beides oder. Dass die sehr schnell durch LLMs ersetzt werden, nee. Es sei denn, die Firma will intern richtig Kohle am Tisch legen, im Sinne für weitaus höhere Softwareentwicklungskosten. Ja, dann kann man es machen, aber ich sehe das momentan noch nicht, wie sich das genügend Firmen anscheinend auf der Chefetage so vorstellen. Nächster Punkt. Low Code, No Code. Ich habe letztens da zusammen mit Martin mal eine Folge drüber gemacht. Das ist die Season 2 Episode 42, glaube ich. Oder waren es 41? Dafür gibt es den Feed und es gibt die Website, wo was da draufsteht. Bevor ich den falsch richtig mache. Wem sagt Low-Code oder No-Code nichts? Vielleicht soll ich mal erklären, was das ist. Also quasi Programmierumgebungen, wo man programmieren kann, ohne programmieren zu müssen. Im Sinne von, wo man Business-Logik erstellt, ohne da Codezeilen zu schreiben oder wenig Codezeilen zu schreiben. Also typisch Beispiel, man zieht grafische Symbole durch die Gegend, verbindet sie und betet dann. Meine Interpretation. Nein, Scherz beiseite. Es gibt da schon ein paar Ansätze im Umfeld, die aber, ich sag mal, ja, für Standardfälle vielleicht eventuell ausreichen. Aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, typisches Beispiel Backend-Integration jenseits von Standard-Schnittstellen wird spannend. Weil dann versagen diese Low-Code- und No-Code-Umgebungen ziemlich schnell, weil sie eben nicht mit diesen Geschichten umgehen können. So Standardgeschichten wie, wie kann ich dann ein REST-API über HTTPS ansprechen, ist kein Thema. Nee, davon rede ich nicht. Aber wir haben hier ein altes Kernbankensystem, was ungefähr 50 Jahre im Buckel hat. Die letzte COBOL-API wurde vor 20 Jahren gerefreshed. Wir haben ein bisschen Middleware drumherum gebaut, um den Schmerz niedrig zu halten. Aber es ist trotzdem nicht trivial. Nein, da eben keine Low-Code- und No-Code-Anwendung. Und wenn man mal raus in die Wirtschaft geht oder sich jenseits der Hochschule bewegt, trifft man diese Situation häufiger, als das nicht der Fall ist. Auch wenn man vermeintliche Standards benutzt, sowas wie gRPC, sowas wie REST-basierte APIs, irgendwas ist immer mit der Semantik, die Dokumentation stimmt eventuell nicht überein und so weiter und so fort. Es bleibt schwierig. Der nächste Punkt, Floss ist ja nicht nur Software. Hinter Floss steht ja auch eine ganze Menge Ideologie. Typisches Beispiel, teile ich den Code? Typisches Beispiel in diesem Stichwort Lizenzierung. Ich kenne keine Hochschule außer der US Frankfurt, also die Modulkataloge von den Hochschulen, die überhaupt freie Software machen, beschäftigen sich nicht mit Lizenzen, mit Lizenzierung. Deswegen habe ich dann extra mal ein paar Folien mit in meine Vorlesung aufgenommen zum Thema Free Libre Open Source Software, wo dann genau dieses Thema gemacht wird. Ganz kurz zum Hintergrund, damit man es einordnen kann. Das ist ein Blog-Seminar, was ich jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal gebe, oder gegeben habe vielmehr. Die Studierenden bekommen so die Grundlagen von Floss beigebracht. Das Ganze ist sehr, sehr praxisorientiert und dürfen sich dann aus einem Projektkatalog verschiedene Projekte aussuchen. Das geht von, ich entwerfe mal ein Kodi-Plugin, für die Leute, die es nicht wissen, Kodi ist so eine Home-Theater-PC-Software, die sehr, sehr viel mit Plugins macht. Typisches Beispiel, wie hole ich mir Metadaten von Musik, von Filmen und so weiter und so fort. Typisches Beispiel, ich habe einen Film und dann geht Kodi oder das Plugin vielmehr zur Internet Movie Database und holt sich Produktionsjahr, Hauptschauspieler, wer hat es denn produziert und so weiter und so fort. Und eins von diesen Projekten ist halt, anstatt IMDb zu scrapen, müssen die Studenten ein Plugin werfen, was dann mal zu Wikipedia geht. Andere Beispiele beinhalten sowas wie, ich schreibe eine Android-App, die mir Wettervorhersage bildlich darstellt. Die Wetterdaten hole ich mir von OpenWeather und Freunden und das Ganze wird dann visualisiert auf solchen Android-Handys. Das Gegenstück dazu ist natürlich auch als Projekt verfügbar, nämlich wie ich sage Wetter voraus. Google hat da mal was mit DeepMind am Start gehabt, was sehr, sehr akkurat war. Jetzt die gute Nachricht, die meisten Notebooks, also Jupyter-Notebooks, die die Logik implementieren, stehen auf GitHub und die Daten stehen auf Kaggle oder wie es ist, Kaggle. genau da. So, das heißt, was die Studis einfach nur machen müssen, die müssen gucken, wo steht der Code, wo stehen die Daten, wie verheiratet das Ganze. Die Philosophie hinter dieser Geschichte ist, ich stehe mit Free, Liebe, Open Source Software auch bereits auf Schultern von Giganten. Ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern, und das ist auch die Lösung bei diesem Blog-Seminar, ich gucke erstmal, was da draußen vorhanden ist. Und dann baue ich die noch fehlenden Teile ein. Ich meine, wie man es halt so macht, wenn man irgendwas programmiert. Also ich frage ja auch keine Geheimnisse. Martin und ich haben sehr wenig Zeit, um uns jenseits von Content-Generierung um diesen Podcast zu kümmern. Deswegen haben wir, wie wir angefangen, den Podcast zu machen, gesagt, pass mal auf, was können wir denn automatisieren? Was momentan noch fehlt, ist eine KI, die Audiodaten vorschneidet. Der Rest steht. Das heißt, wir nehmen eine volle auf, die wird wenig postproduziert, dann kommt die in einen Workflow, der das Website-Update fährt, der den RSS-Feed updatet, der das Ganze auf archive.org, wo wir unsere Metadaten und die Metadaten hosten, schiebt, ein Social-Update macht, wir publizieren auf Mastodon und LinkedIn und so weiter und so fort. Und das ist alles automatisiert. Das Ganze ist eine bunte Mischung aus Ruby, Python und Shell und ein paar anderen Komponenten. Aber der Punkt ist, die Lösung war schon, wir gucken erstmal, was da draußen da ist. Und ich kann mich daran erinnern, Martin hatte als Aufgabe, such dir doch mal den besten RSS-Parser-Generator für Python, ich mache dasselbe für Ruby. Und Martin hat festgestellt, mein Co-Host, es gibt einen Parser, es gibt einen Generator, aber das ist alles sehr, sehr schwierig und kann vor allem nicht miteinander reden. Und dann habe ich mir umgeguckt, Ruby, und deswegen habe ich angefangen, Ruby zu lernen. Was da als RSS-Bibliothek immer noch schwingt, die wissen, wie es geht. Atom, RSS und den Dublin-Standard wirklich bis zum letzten Buchstaben implementiert. Das heißt, unsere RSS-Feed-Updates werden ausschließlich Ruby gemacht. Die Lösung war aber, dass sie alle schon mal da draußen. Und deswegen ist auch die Codebasis relativ übersichtlich, was die Keylogs angeht, also die Kilolines of Code. Das sind jetzt keine Millionen, das sind auch keine Hunderttausend von Codezeilen, sondern tatsächlich, ich glaube, ein paar Tausend. Das war es aber auch wirklich. Und da ist die gesamte Funktionalität drin, weil wir eben so viele externe Komponenten benutzen. Und das ist ja so einer der zentralen Aspekte von quelloffener Software. Nämlich, dass man Ideen teilt und damit nicht nur die Innovation anschiebt. So, damit sind wir auch schon beim letzten Punkt. Wem sagt der 1983 was? Also das war das Jahr vor 1984. 1984 brauche ich nicht groß erklären. Aber was ist in 1983 passiert? Irgendwie Ideen. Stichwort Richard M. Stallman. Ganz genau. In diesem Jahr wurde die Grundlage zur Free Software Foundation gelegt. 1998. Ja, Internet gab es schon ein bisschen vorher. Windows 98. Hat mit quelloffener Software jetzt nicht so viel zu tun, aber ja, eventuell. Open Source Initiative. Definition, was ist quelloffene Software? Oder was ist freie quelloffene Software? Was muss ich als freie quelloffene Software erfüllen? Welche Anforderungen? Benutzung darf nicht beschränkt sein. Ich darf mit dem Personenkreis nicht einschränken und so weiter und so fort. Kann man alles auf Wikipedia oder Website nachlesen. Aber das ist da passiert. So. Und der Punkt ist, was ist da sonst noch so in der Zukunft sichtbar? Und deswegen würde ich jetzt einfach mal in die Diskussion ansteigen. Also jenseits der technischen Geschichte macht man gleich. Wie sieht das denn bei euch aus, wenn ihr im Hochschulbereich, ich sag mal, tätig seid? Meint ihr, auf den Folien hat bis jetzt Quatsch gestanden oder seht ihr das ähnlich oder wie sieht's bei euch aus? Fangen wir doch einfach mal da an. Die junge Dame, die einem schon so nett gelacht hat, genau die, wenn sie denn was sagen möchte, sonst kann sie auch gerne das Mikro weitergeben.
Kommt jetzt ganz drauf an. Am Anfang wurde der öffentliche Dienst ausgegrenzt. Ich bin an der Hochschule für den öffentlichen Dienst.
Ich schließe mal mit ein. Okay, also inklusiv sozusagen, genau.
Und wir haben halt das große Problem, dass unsere Praktika wirklich total auf proprietäre Software setzen. Zendesk ist momentan mit OpenDesk dran, dass da für die Verwaltung was kommt. Aber auch da kommt aus Deutschland, wird bei der United Nations vorgestellt und Deutschland selber hinkt hinterher. Beziehungsweise viele Behörden wissen gar nicht, dass es da ist. Und die Studis dahin zu bewegen, ist, ja, die entscheiden sich halt, Beamte im gehobenen Dienst zu werden.
Ohne Wertung, ohne Wertung.
Ohne Wertung?
Ohne Wertung.
werden dann halt mit einem Microsoft ausgestattet und bringen sehr wenig mit und auch sehr wenig Eigeninitiative. Und wenn man dann noch Dozierende hat, die aus der Verwaltungspraxis kommen, die halt eben auch keine Erfahrung mit Open Source haben, wird es schwierig. Aber wir haben Lizenzen in unserem Curriculum, also immerhin das. Gucken wir uns einmal an.
Zehnt ist es hier ein Begriff? Ich weiß gar nicht, wofür das Akronym steht. Möchtest du, soll ich? Zehntes. Es ist nicht so disruptive Sprunginnovation, sondern irgendwas anderes, ne? Dankeschön, Zentrum für digitale Souveränität. Der Vortrag gestern, SFT, ist ein Spin-off oder ist eine Unterorganisation von Zehntes. Ah. Hier Mirko, Sarah und Stefan. Also wer den Vortrag gestern nicht gesehen hat, SFT, guckt es euch im Stream an, relativ wichtig. Dieser Sovereign Technology Fund, heißt er, fördert dediziert Open Source Projekte. Und Zehntes als übergeordnete Organisation ist nicht unterwegs und hat vor allen Dingen, und der Hinweis ist extrem wichtig, mehrere Repositories von quelloffener Software für gewisse Use Cases. Open Desk, glaube ich, heißt, ne?
Open Desk ist eine
Anwendung. Ist so die Idee, einen Desktop völlig auf quelloffener Software zu realisieren. Und da gibt es noch wesentlich mehr Software. Einfach mal gucken, auf Wikipedia steht die URL, kann man ja auch mit der Suchmaschine seiner Wahl rausfinden, aber und das ist meiner Erachtens auch ein kleiner Kritikpunkt in der ganzen Sache, die machen viel zu wenig Marketing. Weil was sie da am Start haben, ist ziemlich genial. Aber man hört, also ich sehe es nicht in Heise, ich sehe es nicht auf Golem und nein, ich sehe es leider nicht, ne? Das ist der Punkt. Ich bin da selbst durch Zufall drüber gestolpert, wie ich mir mal den Koalitionsvertrag genauer durchgelesen habe. Die junge Dame lacht, aber ist so. Sonst, ich meine, ich wusste, klar, es gibt sowas, aber ich wusste nicht, dass die so viel am Start haben. Und vor allen Dingen, was das für eine Initiative ist. So, jetzt habe ich aber noch gequatscht. Weitere Wortmeldungen. Hier vorne eventuell oder der Experte hier im Schwarz-Roten. Also jetzt wäre die Q&A der Zeitpunkt für Fragen und Antworten oder auch allgemeine Diskussion. Also wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten, 5 Minuten circa. Noch fünf? Ja, gut, man muss ja nicht bis an den Schluss ausreißen, aber wir haben noch ein paar Minuten. Okay, bitteschön.
Also grundsätzlich stimme ich dir in Teilen zu, dass bei den Hochschulen teilweise echt einfach alles unten runterfällt. Nicht bei allen, also es gibt ja immer mal wieder auch einzelne Lehrpersonen, Professoren und so weiter, die da auch selber ihr persönliches Steckenpferd mit haben und das ein bisschen pushen, aber es fehlt so in der kompletten Wahrnehmung. Also ich habe selbst mal ein Praktikum gemacht, wo wir mit den Studis ein Gentoo-System von Anfang an installiert haben, so mit, wir kompilieren uns den Kernel selber und so, um da ein bisschen näher ranzukommen. Das fanden die auch alle super, aber gab es halt nur einmal diese Veranstaltung.
Und genau diesen Trend oder genau diese Tatsache sehe ich gleich, sehe ich an anderen Hochschulen genauso. Typisch, also an der UAS gibt es einen Oliver Oleg Hahn, glaube ich, heißt er, der Riot macht. Die haben auch hier einen Stand. Da bin ich gestern durch Zufall drüber gestolpert. Riot ist, glaube ich, in C geschrieben. Dann gibt es einen Spin namens ArialOS, was in Rust geschrieben ist. Und er macht seine Lehrveranstaltung, er macht verteilte Systeme. Und, glaube ich, Betriebssysteme auch und, glaube ich, auch Netzwerk. Also die Basistechnologien. Und ja, er macht relativ viel offene Software und er nimmt auch im Rahmen von der Lehrveranstaltung gemerkt, und nimmt auch die schon so ein bisschen an die Hand. Also sehr viele, typisches Beispiel, sehr viele Praktika sind auf Linux aufgebaut. Aber er ist genau wie ich so ein bisschen die Fels in der Brandung in dem Laden, meine Wortwahl, weil der Rest tickt eben nicht so. Und das ist ein bisschen bedauerlich, weil von oben kommt die Lösung, Stichwort 365-Einführung oder Migration, wir machen proprietäre Software. Das siehst du in Fachbereichen, das siehst du insbesondere in der Informatik. Und wenn das Leute anders machen wollen, dann ist das deren Bier im Sinne von, das ist persönliche Initiative. Das ist eben nicht die Lösung, wie wir es gerade hatten, von oben. So, da hinten gab es auch noch eine Wortmeldung. Bitteschön.
Ich glaube, ich kann auch laut genug reden.
Ja, für den Stream und so, genau. Dankeschön.
Wo finde ich sowas im Internet?
Nämlich.
Gerade du hast ein Projekt gemacht, einmalig. Wo stolpere ich als normaler User, privat, ich sag bewusst privat, da drüber und kann mich schlau machen? Wahrscheinlich nirgendwo. Und genau das ist das Problem.
Monisch, dankeschön.
Ich würde sagen, man stolpert vielleicht nicht drüber, aber wenn man es sucht, kann man es finden. Definitiv. Also es gibt genug Leute, schreiben auch noch Blogartikel, wo sie irgendwie beschreiben, wie sie was gemacht haben. Macht natürlich nicht jeder, aber genug Leute machen das noch. Und es gibt gute Tutorials, Doku, Wiki. Das ist nicht so sichtbar, wie es vielleicht sein sollte, aber es gibt's. Man muss es halt finden, das ist nicht immer leicht.
Also, vielleicht eine Anmerkung, die ist ganz kurz. Die Losung bei meiner Lehrveranstaltung ist, wir benutzen GitHub. So, jetzt kann man sich über GitHub trefflich streiten, aber der Punkt ist, diese Repos sind hier sichtbar. Und die Losung ist, ich bin gerade mit dem Fachbereich mal gucken, ob wir das nicht, ich sag mal, das muss man nicht gucken, weil man möchte natürlich nicht den Nachfolgesemestern, ich sag mal, die Lösung angeben. Man muss die Praktika ein wenig modifizieren, aber die, zumindest lernen sie mal, mit dieser Sache umzugehen. Was ganz wichtig ist, weil wenn ich mal angucke, ich bin bei einer großen Kapitalverwaltungsgesellschaft und GitHub Enterprise ist da gesetzt als, ich sag mal, halb proprietäres Quellcode-Verwaltungssystem. Und wenn ich mich mal umgucke, sehr, sehr viele Firmen setzen entweder GitLab ein, wir hatten gestern Vortrag bevor Joe föderiert oder auch nicht, oder sowas wie GitLab und wie soll er heißen. Und meistens, wir hatten es eben auf einer vorigen Folie voran, meistens sind das quelloffene Software-Versionierungssysteme. So, und wenn die Leute halt ein bisschen nicht wissen, wie sie umgehen, und zum einen sind diese Sachen ja auch sehr, sehr tief meistens in diese CI/CD-Pipelines, verwurzelt. Ein typisches Beispiel, ich stoße was auf GitHub an und, oder auch bei mir in meinem eigenen ich habe beispielsweise eine eigene GitLab-Instanz oder sowas wie Gox oder Gitter und wie sie alle heißen, ich mache einen Commit und schon wird ein CI/CD-Pipeline angeschmissen. Insbesondere für die Leute, die eben nicht auf Cloud-Bars hosten, ja keine ganz ungewöhnliche Konfiguration. Und dieses CI/CD-Pipeline schmeißt meistens durch Jenkins, Bamboo oder wie sie heißen getrieben, schmeißt dann sowas wie SonarQube an, macht ein Bild, macht dann mal einen Fuzzy-Test und so weiter und so fort. So, das sind ja keine ungewöhnlichen Konfigurationen. So, da gab es auch noch eine Wortmeldung, glaube ich hier, oder? Da hinten, genau, dankeschön.
Genau, zu dem Finden wollte ich noch sagen, also da du gerade auch schon GitHub erwähnt hast oder GitLab oder was auch immer man da jetzt für eine Git-Variante benutzen will, es gibt jede Menge Repos, die auch einfach Links verwalten auf andere Repos, vor allen Dingen in der Open-Source-Community gibt es Repositories zu generell Open-Source-Projekten, zu Dingen, die man selber hosten kann. Und vor allen Dingen, weil wir leben ja gerade in der KI-Generation, auch wenn KI sehr viel halluziniert, wenn man sie nach Code fragt, ist sie sehr gut darin, Dinge zu finden, weil ja gerade auch auf den ganzen Open-Source-Repositories trainiert wurde. Also wenn man zufällig irgendwie ein Problem hat, wo man gerade nichts zu findet, kann man vielleicht auch mal irgendwie ChatGPT oder so fragen. Wenn es ein Projekt gibt, was das Problem lösen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der auch da was zu finden wird.
Wichtiges Stichwort, kuratierte Listen, ganz genau. Ja. Wo Leute tatsächlich irgendwelche Repos zusammengestellt haben, die keinen anderen Zweck haben, als auf andere Repos zu verweisen mit den entsprechenden Kommentaren. Ganz wichtig. Weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich erstmal sagen, vielen, vielen Dank fürs daran teilnehmen und zuhören und dann noch eine schöne Frostcon. Vielen Dank.